mit dem zweiten Vortrag von Dr. Marco Hugentobler, ebenfalls von der SourcePool AG und ebenfalls mit einem Thema zu cloud-optimierten Geodatenformaten. Diesmal Rasterdaten und nicht Punktwolken. Und ich sehe, es sind einige dazugekommen, vielleicht einige Fernerkundler, nehme ich mal an. Also ja, ich bin gespannt auf das ZAR-Format, wie es sich unterscheidet von anderen Formaten. Und ja, 20 Minuten hast du. Viel Spaß.
Ja, danke für die Einführung, Felix. Also ich stelle euch zwei Formate vor, die halt gut geeignet sind für den Einsatz in der Cloud. Wenn wir da von cloud-optimierten Formaten sprechen, Pirmin hat schon etwas gesagt, aber es sind noch einige Leute dazugekommen, darum sage ich es nochmal. Also klassische GDI ist, wir haben Daten auf dem Server und wir haben Webservices und die Webservices, die liefern Daten aus oder rendern etwas wie der WMS oder liefern Kacheln aus wie der WMTS. Das ist soweit so gut und ist auch nicht so, dass es jetzt total von gestern wäre, also das ist eigentlich das, was man im Moment macht, aber es ist nicht so richtig trendy, denn trendy ist mit der Cloud, dass man eben auf dem Server möglichst wenig laufen hat, also nicht diese Services, sondern man hat nur noch einen Dateiserver und man stellt einfach die Daten dorthin und da muss man nichts mehr machen auf dem Server und der Client, der holt sich dann so vom Server, was er braucht und er muss auch genau wissen natürlich, was er dort holen muss und wie er es holen muss. Genau, das hat in der Cloud eben den Vorteil, also es ist viel einfacher, weil die Webservices, die muss man dann alle dockerisieren für die Clouds und so und muss man betreiben und das gibt Arbeit und papipapo. Und die Dateien, da muss man halt nichts, also die muss man vorprozessieren und dann kann man sie einfach auf den Server stellen und dann ist es getan. Ja. Also eigentlich ein sehr einfacher Ansatz. Und wie Pirmin auch gesagt hat, mit diesem Range Request müssen es nicht immer kleine Files sein, es können auch große Files sein, weil mit diesem Range Request muss nicht immer eine ganze Datei aufs Mal gelesen werden, also so ein Teilcache, der kann sehr, 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 sehr groß sein und wenn der jedes Mal heruntergeladen werden müsste, das würde eine Stunde dauern, das kann man nicht machen. Und mit diesem Range Request kann halt der Client den Header lesen und dort sieht er dann, was er wo genau lesen muss und dann macht er so Requests, die dann immer einen Teil davon lesen und so wird das Ganze sehr effizient. Genau. Und wenn ich von Cloud spreche, da gibt es auch verschiedene Dinge, aber wir reden da vor allem von S3-Speicher ist sehr beliebt. Und bei S3-Speicher, da gibt es noch die Sache, man muss halt die Dateien auf S3 hochladen. Und bei einem Teilcache, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Dateien. Und beim S3 ist es so, dass wenn eine Datei hochgeladen wird, dann müssen irgendwelche Metadaten abgedatet werden. Und wenn man also wirklich Tausende oder Zehntausende von Files hat, dann dauert das Hochladen sehr lange und es würde sehr viel schneller gehen, wenn man einfach eine große Datei hat. Darum ist das auch noch ein Kriterium, also nicht nur, dass man nicht das ganze File aufs Mal lesen muss, sondern auch, wenn es ein großes File ist, anstatt viele kleine, ist es auch besser geeignet. Genau. Also das erste Format, das ich euch vorstellen möchte, ist dieses PM-Tiles-Format und dann sehen wir uns SAR an. Also PM-Tiles wurde von der Firma Protomaps entwickelt und ist eigentlich gedacht, um so Tiles, es können Raster- oder Vektor-Tiles sein, in diesem ZYX Teilschema zu speichern. Und das Grundkonzept ist eigentlich ähnlich wie bei MB-Tiles. Und es gibt verschiedene Versionen, also da seht ihr die URL zur Spezifikation. Die Spezifikation ist natürlich öffentlich. Er ist zwar nicht standardisiert bei einem so einem Gremium, aber es ist öffentlich. Und aktuell ist die Version 3. Genau, und die Idee ist ähnlich wie bei MB-Tiles. Bei MB-Tiles haben wir eine SQLite-Datenbank und dann haben wir zwei Tabellen. Eine heißt Metadata und eine heißt Tiles. Und ja, in der Tiles sind dann, wie der Name sagt, die Tiles drin und der Inhalt ist dann so als Blob drin. Und wieso eignet sich das nicht gut für die Cloud? Es eignet sich nicht gut, weil dann der Client die ganze SQLite-Datenbank zu sich laden muss, um etwas anzuzeigen. Obwohl ich mir sagen lassen habe, das sei nicht ganz korrekt. Es gäbe theoretisch einige Hacks, womit sich die Clients nur einen Teil der SQLite-Datenbank runterladen müssen. Aber ich glaube, das wäre sicher auch nicht sehr stabil, denn wenn sich was bei SQLite ändert, dann würde das auch nicht mehr gehen. Und um das zu verbessern, haben die Leute da von Protomaps eben das PMTiles-Format spezifiziert. Dort gibt es verschiedene Einträge, es gibt einen Header und dann gibt es verschiedene Directory-Einträge, wo dann die Links zu den Tiles enthalten sind. Und wir sehen das da bei dieser Folie. Oh. Okay, es ist nicht animiert oder 3D, aber es blinkt trotzdem. Gut. Okay, also ihr seht, es gibt da diesen Header, diese Header-Section. Dann gibt es diesen Metadata-Bereich und dieses Root-Directory. Und damit der Client irgendwie anfangen zu arbeiten kann, muss er mal den Header sicher lesen und das Root-Directory. So das Minimum, was er braucht. Und bei Version 2 war das so etwas ein Nachteil, so dass der Client zuerst mal mindestens 512 Kilobyte lesen muss, bevor er irgendwas machen kann. Das tönt jetzt nicht viel für einen Computer oder für einen Laptop, aber wenn man halt so mit einer langsamen Internetleitung unterwegs ist oder so, oder vielleicht mit dem WLAN hier an der Konferenz, dann dauert das schon eine Weile, bis da die 512 Kilobyte runter sind. Runtergeladen sind, darum gibt es bei Version 3 gibt's eine Limite, die kleiner ist. Also der Header und das Root Directory müssen dann unter irgendwie 16 Kilobyte oder so sein, genau. Und was man vielleicht noch sagen kann, also es gibt da diese Directories, die können auf weitere Directories verweisen und haben aber gleichzeitig Links, also Adressen zu den Tiles. Und die Tiles sind dann in einer separaten Section gespeichert. Und so ein Directory ist per Spezifikation begrenzt in der Größe. Es ist aber nicht so, dass ein Directory einer Zoom-Stufe entspricht, sondern es können auch mehrere Zoom-Stufen in einem Directory sein. Aber sinnvollerweise ist es natürlich so, dass das Root-Directory die groben Zoom-Stufen abdeckt und die nachherigen Leaf-Directories sind dann für die feineren Zoom-Stufen da. Genau, wie können wir PM-Tiles erzeugen? Also am einfachsten aus einem bestehenden MB-Tiles mit diesem Binary PM-Tiles, das da über das Protomaps-Repository runtergeladen werden kann. Und Benutzung sehr einfach, also PM-Tiles Convert Input, MB-Tiles Output MB-Tiles. Und mit diesem PM-Tiles-Binary kann das PM-Tiles auch direkt auf S3 hochgeladen werden. Dann seit kurzer Zeit kann mit diesem Tool tpconu können auch PM-Tiles erzeugt werden. Also tpconu ist so ein Binary, um Vektor-Tiles zu erzeugen. Und man kann schon seit einiger Zeit MB-Tiles erzeugen, aber in neueren Versionen kann man auch direkt PM-Tiles erzeugen. Und man kann es auch mit Python-Code erzeugen, also Protomaps hat auch so eine Python-Library, wo man PM-Tiles erzeugen kann. Gut, wie können wir PM-Tiles benutzen? Sehr einfach ist da dieser Webviewer von Protomaps, also wenn man PM-Tiles erzeugt hat und man möchte das testen, dann kann man auf diese Webseite gehen und den Link eingeben oder das File und dann sieht man schon, ob es geklappt hat oder nicht. Genau, dann von JavaScript Webkarten kann man es benutzen über OpenLayers, Leaflet oder MapLibre. Dann gibt es auch vom MapLibre Projekt gibt so einen Vektor-Tile-Server, der heißt Martin. Wir können es, wie gesagt, von Python oder von Go aus benutzen. Ja, wir können es leider nicht direkt aus QGIS benutzen, muss ich sagen, als QGIS-Entwickler, das geht noch nicht. Also MB-Tiles kann man gut anschauen, aber PM-Tiles noch nicht. Gut, was sind die Vor- und Nachteile davon? Also Vorteil, in S3-Speicher hochladen ist sehr effizient, weil wir haben nur ein großes File anstatt die vielen kleinen Rasterkacheln. Und es ist effizient, weil der Client muss zuerst nur den Header und das erste Directory laden und kann dann schon arbeiten und dann, wenn er weiter reinzoomt, dann ladet er weitere Directories nach bei Bedarf. Es gibt aber auch Nachteile. Ein wesentlicher Nachteil ist, dass eigentlich nur für EPSG, also für WebMercator, geht. Oder zumindest die Clients, die nehmen an, dass es WebMercator ist. Das, finde ich, ist eine große Einschränkung, weil ich halt etwas vom klassischen GIS herkomme. Und darum, ja, halt alles, was so, sagen wir mal, offizielle amtliche Daten sind natürlich nicht WebMercator und kann man darum nicht so gut brauchen. Ebenfalls ist das Teilschema ist fix, also es ist, darum ist jetzt PM-Tiles nicht einfach ein WMTS-Ersatz, also der WMTS ist viel flexibler, weil beim WMTS gibt es ja das Teilmatrix-Set und die verschiedenen Teilmatrizen und man kann eigentlich auf jeder Zoom-Stufe kann man die Teils definieren, wie man sie haben muss und es muss auch nicht immer doppelte auf oder halbe Auflösung sein, sondern man kann die Zoom-Stufen auch frei wählen. Genau, dann ein Nachteil ist, dass der HTTP-Range-Request nicht überall unterstützt wird. Also ich habe mir sagen lassen, dass bei Cloudflare CDN das nicht geht, also servermäßig. Und die HTTP-Range-Requests, die unterstützen auch keine Kompression, also sonst kann man auf dem Webserver automatisch Kompression einstellen. Und dann wird die Verbindung, alles, was übertragen wird, wird dann einfach gezippt, ohne dass man sich darum kümmern muss. Aber beim Range Request geht das nicht, weil man nur einen Teil davon überträgt. Muss allerdings sagen, das ist nicht so ein großer Nachteil jetzt bei den Tiles, da ja sowieso, wenn man JPEG-Tiles hat oder Protobuf-Tiles, das ist schon gut komprimiert. Also das sollte passen. Genau, dann ein weiterer Nachteil ist, es ist nicht möglich, einzelne Kacheln zu updaten in PM-Tiles. Man muss immer das ganze PM-Tiles neu erzeugen. Sonst ist es ja häufig, dass wenn man Tiles hat, dann ändert sich was, aber halt nicht bei allen Tiles und man muss dann halt nur einen Teil updaten. Das geht da leider nicht. Genau, und dann am Schluss noch dieser die Minimum Size, die aber jetzt mit Version 3 stark heruntergekommen ist. Genau, das wäre das PM-Tiles-Format gewesen. Jetzt komme ich zum ZAR-Format. ZAR ist ein Format für Raster, und zwar für mehrdimensionale Raster. Es kommt ursprünglich nicht aus der Geo-Welt, ist aber mittlerweile beim OGC als Community-Standard registriert und hat dort auch eine gut beschriebene Spezifikation. Sehr gut ist auch, dass man es von Python aus benutzen kann. Es hat eine gute Python-API und es ist Eigenschaft, es ist hierarchisch und die Raster sind in Chunks aufgeteilt, also es ist auch gut für die Cloud. Und die Inhalte kann man komprimieren, also werden üblicherweise komprimiert, wobei man die Kompression wählen kann. Oh. Gut, was heißt jetzt das? Das Format ist ziemlich generisch, also man kann sagen, im ZAR gibt es Gruppen und die kann man verschachteln. Es gibt Gruppen und Untergruppen und Unteruntergruppen kann man haben und so. Und jede Gruppe kann dann einen oder mehrere Arrays haben. Und in einem Array ist dann sozusagen ein Raster drin. Und ein Array kann dann auch Metadaten haben, mit denen man zum Beispiel beschreibt, was die Dimensionen bedeuten. Und man kann auch die Chunkgröße wählen, also ein Array ist, ein Raster kann sehr groß sein und man kann sagen, das soll jetzt irgendwie in 256 mal 256 Pixel aufgeteilt sein. Genau. Und speziell ist noch, es gibt verschiedene Speicherformate, also klassisch ist das Speicherformat Filesystem, dann sieht man wirklich, die Gruppen sind dann Directories und für ein Array gibt es einen Unterdirectory und für jeden Chunk-Teil gibt es dann nochmal ein File in diesem Unterdirectory. Also es kann in einem Filesystem angeordnet sein, muss aber nicht. Es kann auch in einem ZIP angeordnet sein oder auf S3 speichern. Ja. Also ist sehr generisch. Aber ich denke, wenn man anfängt mit ZAR, dann geht man wahrscheinlich zuerst mal mit dem, wählt man zuerst mal den Typ Filesystem. Erzeugen kann man es mit Python oder mit GEDAL, also es gibt da GEDAL Translate klassisch oder da GEDAL MDIM Translate, dass da die multidimensionale API verwendet. Genau, benutzen, wie gesagt, mit GEDAL und man kann auch mit GEDAL direkt Remote Datenquellen benutzen, also mit diesen virtuellen mit diesen URLs, die da VisiCurl oder VisiVSI 3 sind, kann man auch mit GEDAL direkt auf Remote-Datenquellen zugreifen, wie wenn sie lokal wären. Genau, mit Python, das zeige ich nachher. Und dann mit anderen Programmiersprachen kann man auch auf ZAR zugreifen oder ZAR bearbeiten. Das sind so die üblichen. Und speziell in QGIS kann sehr gut eingebunden werden, halt mit diesen GEDAL URLs, also auch wenn es auf S3 ist oder einem HTTP-Server, kann das in QGIS direkt eingebunden werden. Genau, wenn wir noch Zeit haben, habe ich drei Minuten sollte reichen, habe ich ein kleines Python-Beispielprogramm gemacht oder leicht abgewandelt von diesem Tutorial da. Und zwar sieht man da, wie man es von Python aus benutzt. Also man muss zuerst ZAR importieren und dann so einen Store erzeugen. Und dann kann man, wie gesagt, gibt es da diese Gruppen, die man erzeugen kann und die kann man verschachteln. Also da gibt es die Obergruppe Foo und die Gruppe Foo hat da diesen, da kann man ein Array erzeugen. Und ihr seht auch, man kann in Python dann diesen Array dann wie einen normalen NumPy-Array verwenden und modifizieren. Ich sage mir jetzt, ja, das sind jetzt 20x20 Pixel und jeder soll den Wert 42 haben. Wir setzen in den Metadaten noch einen entsprechenden Kommentar, was das bedeutet. Und dann wird eine Untergruppe erzeugt. Also Foo hat eine Untergruppe Bar und die Gruppe Bar hat dann wiederum einen anderen Raster-Array. Und wenn ich dann dieses ZAR in QGIS mit GEDAL lade, dann sieht das so aus. Also die beiden Arrays, die werden mir dann als Unterraster angezeigt von QGIS. Und die kann ich dann laden und die Verschachtelung, die sehe ich dann eigentlich nur noch am Namen an. Also es wäre jetzt natürlich schön QGIS-mäßig, wenn ich da die Verschachtelung noch direkt in den QGIS-Legendengruppen hätte, aber ja. Ich denke, das ist schon mal gut so. Oh. Gut, dann komme ich zum Schluss zu den Vor- und Nachteilen. Also Vorteil und Nachteil ist eine sehr flexible Struktur. Aber ich glaube, wenn die Struktur nicht so etwas auf Geo ausgerichtet ist, dann kann man es im Desktop-GIS jetzt auch nicht so gut anschauen. Genau, es gibt keine einheitliche Angabe, was das CRS und die Geoinformationen betrifft, momentan in ZAR. Ich habe aber gelesen, dass in Kürze eine Erweiterung rauskommt, die dann GeoZAR heißt und die das vereinheitlicht. Also im Moment macht GEDAL halt, schreibt in den Metadaten rein, was für ein CRS es ist und was die Georeferenzierung ist, aber das ist halt nicht einheitlich. Oder noch nicht einheitlich, ja. Genau, und großer Vorteil, man kann es aus dem Desktop-GIS direkt mit GEDAL verwenden. Ja. Gut, ja, dann bin ich am Ende angelangt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Marco. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich lunze mal auch in den Chat, aber hier sehe ich nichts. Alle schon Erfahrungen mit ZAR gemacht? Oder viele?
Okay. Bei ZAR Test, Test. Ja. Bei ZAR muss ich ein bisschen an NetCDF und sowas denken, was ich immer extrem komplex finde, mit 1000 Dimensionen, was auch immer. Ist ZAR da irgendwie einfacher? Kann man sich darüber freuen, dass es jetzt was Besseres gibt?
Ja, da muss ich dich enttäuschen. Also eigentlich, die Idee eigentlich von ZAR ist, dass es von der Konzeption her etwa wie NetCDF ist, aber dass es halt besser für die Cloud geeignet ist, weil man halt sich so hierarchisch so durchhangeln kann und bei NetCDF muss halt das ganze File gelesen werden. Ja.
Okay, gibt es weitere Fragen? Oder auch Anmerkungen?
Ja, wir arbeiten in einem ganz ähnlichen Format wie dieses PM-Tiles, ein bisschen besser, wie wir hoffen, nämlich mit der Unterstützung von Kompression namens Versa-Tiles. Hast du das schon gesehen oder ist das auch ganz neu für dich?
Das habe ich noch nicht gesehen, aber kannst mir vielleicht noch darüber erzählen, ja.
Morgen um 12, ja. Fall 1. Gut.
Okay, dankeschön. Ja, ich hätte sonst so eine Frage. Wir sind so ein paar andere Tools eingefallen, die auch mit geotemporalen Rasterdaten arbeiten, sowas wie Rasterman, GeoTrellis. Unterstützen die auch dieses ZAR-Format?
Welche hast du gesagt?
Rasterman oder GeoTrellis. Rasterman ist ja Datenbank und das ist aber auch immer mit diesem Data Cube, wo man multidimensionale Rasterdaten reintut.
Ja, das wüsste ich jetzt nicht. Ne?
Okay. Weiß es sonst jemand? Ich bin auch nicht mehr so auf dem neuesten Stand, was diese Tools angeht, aber ich hatte nur eben gerade noch schnell geguckt, Vorträge zu ZAR und Einbindung in verschiedene Tools. Ganz so neu ist es ja dann doch nicht. Ja. Okay, wenn von eurer Seite keine Fragen mehr sind, dann vielen Dank. Es kommt noch ein Vortrag in dieser Session zu Zugriff auf Geoportalen über QGIS. Und danke für eure Aufmerksamkeit.